Hi nochmal. Manu, wo bist du? Vielen Dank für dein Zeugnis. Es ist, glaube ich, wirklich meine Aufgabe, nicht mehr als das, was du so aus deinem Leben erzählt hast, für uns alle ein bisschen detailreicher aus der Bibel herauszufinden. Das war so passend, wie Gott das gewirkt hat, dass du das heute erzählt hast. Ich muss übrigens auch ganz liebe, habe ich vorhin vergessen, ganz liebe Grüße von meiner Frau mitbringen. Sie wäre mindestens genauso gerne hier gewesen wie ich. Sie ist immer so neugierig, Menschen kennenzulernen. Vielleicht schaut sie auch von zu Hause zu. Hey Schatz. Und von unserer Gemeinde aus Fulda auch ganz liebe Grüße. Ich freue mich wirklich und es ist mir eine große Ehre, hier zu sein und zu diesem Thema zu reden. Heilende Herzen. Ich finde es total mutig von euch, dass ihr als Jugend sagt, wir möchten uns mit so einem Thema befassen mit solchen Themen seelsorgerlicher Natur. Und aber auch total wichtig, weil das die Themen sind, die in unserer Zeit zunehmen. Ihr müsst euch nur Studien anschauen, sie vergleichen von den letzten 10 Jahren. Ihr werdet feststellen, vor allem das Thema der Angst ist erstens am Zunehmen, am Wachsen und zweitens wird es jünger. Also mittlerweile sind Teenies sehr, sehr häufig betroffen und Jugendliche erst recht von Angst und Panikattacken. Und ich möchte euch eine Person vorstellen und das Zeugnis von ihm, das ist der Felix. Also das ist ein Stockbild aus dem Internet, aber das, was sich dahinter verbirgt, also die Beschreibung, die ich euch gleich gebe, das ist eine Zusammenfassung von einigen Menschen, die ich in der Seelsorge kennengelernt habe. Und ehrlich gesagt klingen sie sehr ähnlich wie das, was du erzählt hast. Felix ist an sich ein junger, hübscher, großer Mann, ist verlobt mit einer jungen, hübschen Verlobten, hat einen guten Beruf, verdient gut, aber hinter der Fassade, hinter dem oft glücklichen Lächeln, das er hat, verbirgt sich ein Mensch, der wirklich viel mit Angst zu kämpfen hat. Angst hat viele Gesichter, man kann ihr das nicht von außen ansehen. Und Felix sagt, die erste Panikattacke, die er hatte, die traf ihn absolut so unvorbereitet aus dem Nix. Auf der Arbeit war er und plötzlich begann die Pumpe zu schlagen. Und er begann zu schwitzen und zu zucken und hat keine Luft mehr gekriegt, bis er flach auf dem Boden war auf der Arbeit und er dachte wirklich, jetzt muss er sterben. Und seitdem wird es nur noch schlimmer. Und die Angst bestimmt sein Leben. Er lebt sein Leben, könnte man sagen, in Angst vor der Angst. Er meidet solche Situationen, wo er das Gefühl hat, da könnte wieder ein Trigger kommen. Und wenn es ganz schlimm ist, da ist er wirklich nicht mehr lebensfähig. Er schläft fast gar nicht, er isst ganz, ganz wenig. Er fährt kein Auto in den ganz schlimmen Situationen. Gibt es Hoffnung für Felix? Und ich möchte dich gleich jetzt fragen, wovor fürchtest du dich? Weil ich kann hinter deine Fassade leider nicht sehen. Ihr seht von hier oben alle sehr hübsch und sehr mutig aus. Aber das kann halt trügen, ne? Man kann nicht hinter die Fassade schauen. Und vielleicht, also ich bin ganz sicher, jeder von euch fürchtet etwas, aber vielleicht sitzen hier ein, zwei, vielleicht sogar mehr Leute, die so sehr drunter leiden wie Felix. Und ich hoffe, dass wir heute Hoffnung für dich finden. Und ich lade dich ein, dort nach einer Lösung zu suchen, bei dem, der nicht nur hinter deine Fassade schauen kann, sondern der sogar weiß, wie dein Herz gemacht ist und wie es zu heilen ist. Habt ihr mal ein Kind beobachtet, das an irgendeiner Erfindung bastelt? Unser Kleiner fängt so langsam an und nur dieses Kind weiß, wofür dieses Ding eigentlich gut ist und wie es funktioniert. Und schau, du bist doch eine Erfindung Gottes. Er hat dich gemacht. Und er hat dein Leben mit einem Ziel versehen. Und deswegen lade ich dich dazu ein, lass uns hier bei Gott nach einer Lösung suchen. Denn er hat sie. Er weiß, wozu du gemacht bist und wie du funktionierst und wie dein Herz zu heilen ist. Denkt ihr, dass die Bibel, Gottes Wort, über Angst, das Problem der Angst und Furcht spricht? Ich glaube, man kann kaum eine Seite aufschlagen, die nicht darüber spricht. Spricht die Bibel auch über das Problem von Panikattacken? Fällt euch eine Situation ein. Ich möchte euch mal eine Beschreibung vorlesen. Hört euch mal an, wie das für euch klingt. Da fiel, und ich lasse mal den Namen mal weg, Person X, plötzlich der Länge nach auf den Boden, denn er erschrak sehr über seine Worte. Auch war keine Kraft mehr in ihm, denn er hatte den ganzen Tag und die ganze Nacht nichts gegessen. Klingt das nicht sehr wie das, was wir als eine Panikattacke beschreiben würden? Einer, der vor Angst flach auf dem Boden liegt, bewegungslos? Hat jemand eine Idee, wer diese Person sein könnte? Saul, sehr gut. Genau, wir sehen das in 1. Samuel, Kapitel 18. Saul ist eine Person, deren Leben von Angst geprägt ist. Und man würde das nicht unbedingt denken. Wenn man anschaut, wie das Leben von Saul anfängt, und da möchte ich dich bitten, die Bibelverse sind zwar da, aber wenn du eine Bibel hast, dann schlag sie doch auch auf. Wir werden heute ganz viel das Leben von Saul anschauen. Also 1. Samuel, das ist so unser Buch heute. Schlag mal 1. Samuel Kapitel 9, Vers 2 auf, denn so beginnt das Leben von Saul. Auf dem Handy kannst du es natürlich auch aufmachen. Das Erste, was wir über ihn lesen, klingt nicht nach einem Mann, der viel Angst haben sollte. Das Erste, was wir über ihn lesen, ist, der hatte einen Sohn namens Saul. Seine Eigenschaften, stattlich und schön, nicht nur schön, sondern so, dass keiner schöner war unter den Söhnen Israels. Und auch noch, um eine Haupteslänge überragte er das Volk, größer als alle anderen und stärker damit auch. Und er wird auch noch von Gott zum König für das Volk Israel erwählt in den nächsten Kapiteln. Wie kommt es dazu, dass so ein Mann, der dann auch noch König wird und die Macht hat, von der Angst so versklavt wird? Und eigentlich kommt es sogar noch schlimmer, denn das Ende lese ich jetzt gar nicht von ihm. Das Ende von Saul im letzten Kapitel dieses Buches ist, dass er vor Angst Selbstmord begeht. Wie kommt es zu so einer Sklaverei der Angst? Und wie kommt man da raus? Und das sind die zwei Fragen für uns heute. Wie kommt es zu einer Sklaverei der Angst und wie entkommt man einer Sklaverei der Angst? Und für den ersten Punkt wird uns das Leben von Saul ein gutes Beispiel sein. Und beim zweiten Punkt hoffe ich dir, ein paar Tools mit an die Hand zu geben, die möglichst praktisch sind, aus dieser Sklaverei zu entkommen, wenn du drin bist oder in der Gefahr bist, reinzukommen. Lasst uns mal mit der ersten Frage starten. Wie kommt es zu so einer Sklaverei der Angst? Felix, er würde sagen, so schlimm war es nicht immer, wie es jetzt ist. Also irgendwo fängt die Angst an. Und bei Saul war das auch nicht so, dass es von heute auf morgen, dass die Angst plötzlich sein ganzes Leben kontrolliert hat. Wie fällt man da rein? Und um das verstehen zu müssen, müssen wir am Anfang beginnen, wie Gott uns geschaffen hat. Und ich bin Jakob dankbar, dass er das letzte Mal vor 3 Wochen wahrscheinlich die Grundlage gelegt hat. Wie hat Gott dich geschaffen? Bring mal diesen Satz zu Ende. Gott hat uns geschaffen, damit, was denkt ihr? Vielleicht können sogar ein paar Leute reinrufen. Um ihn zu verherrlichen, bist du Bibelstudent? Das ist eine super bibelschulstudentische Antwort. Auch genau richtig, natürlich, ihn zu verherrlichen. Andere Begriffe dafür? Sein Wesen wiederzuspiegeln. Ihn anzubeten. Sich an ihm zu erfreuen. Was ist, wenn ich dir sage, das ist alles genau richtig, aber was ist, wenn ich dir sage, Gott hat uns geschaffen, damit wir ihn fürchten? Wie klingt das für euch? Zu seinem Volk sagt Gott genau das, mehrfach. Er sagt zum Beispiel 5. Mose 10, 20, und ich hoffe, das ist nicht zu klein, nee, geht, ne? Du sollst den Herrn, zu seinem Volk, du sollst den Herrn, deinen Gott, fürchten. Und dann kommen Dinge, die für die Bibel gleichwertig sind. Ihn fürchten, ihm dienen, ihm anhängen und bei seinem Namen schwören. Ein anderer Bibeltext sagt in einer ähnlichen Art, auf seinen Wegen gehen. Denn für Gott sind das keine zwei verschiedenen Sachen. Für Gott sind nicht Furcht und Liebe, Gottesfurcht und Liebe zu Gott, zwei entgegengesetzte Sachen, sondern sie gehören für Gott zusammen. Und Der Prediger im Buch der Prediger, der geht sogar so weit zu sagen, lasst uns die Summe aller Lehre hören. Also was ist die Summe aller Lehre? Nicht einfach eine Lehre, sondern die Summe, das Fazit, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das macht den ganzen Menschen aus. Also die Sünde, die hat die Furcht so kaputt gemacht, dass wir uns dass sogar diese Idee, die klingt für uns komisch, dass wir uns vor Gott fürchten sollten. Aber die Bibel, die trennt das nicht. Die trennt nicht Liebe und Furcht. Sie ergänzen sich. Und ich möchte, wenn du dir aus dem ersten Teil nur den einen Satz merkst, dann sollte das dieser sein. Furcht entsteht dort, wo etwas bedroht wird, das ich liebe. Okay? Furcht entsteht dort, wo etwas angegriffen, bedroht wird, das ich liebe. Und jetzt verstehen wir auch, wie Liebe und Gottesfurcht zusammenhängen. Wenn ich Gott liebe, dann bin ich nicht furchtlos, sondern dann fürchte ich mich, habe ich Ehrfurcht davor, wenn Gottes Name verunehrt wird. Wenn die Sünde, die Gott angreift, in meinem Leben ist. Du wurdest geschaffen als Krone der Schöpfung mit einer einzigartigen Fähigkeit. Und darüber habt ihr auch beim letzten Mal geredet. Mit der einzigartigen Fähigkeit, dich für Gott zu begeistern. Die Bibel nennt das Anbetung, aber das ist nichts anderes, als dich für Gott zu begeistern. Und du musst dich unbedingt für irgendetwas begeistern, weil du ein Mensch bist. So bist du geschaffen. Und das tust du doch auch jeden Tag, oder? Die Frage ist nur, für etwas. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal im Stadion war. Fußball ist in Köln schon nicht unwichtig wahrscheinlich. Ich war mal vor ein paar Monaten in einem Eishockeyspiel. Zweite Liga, könnte man sagen, wen juckt das, ne? Aber wisst ihr, was ich da gesehen habe? Pure Begeisterung. Das ist ein richtiger Gottesdienst, ist das. Mit Lobpreisband, mit Gebeten. Warum? So ist der Mensch geschaffen. Er wird sich für irgendetwas begeistern. Und die Frage ist jetzt, was bedeutet das für die Furcht? Wenn jeder Mensch sich immer für irgendetwas begeistert, dann ist die Schlussfolgerung, jeder Mensch fürchtet immer irgendetwas. Bei einem Kurs von Colomdeo, das ist ein Schrank in der ersten Reihe, so ein Bart. So, nee, Dima, ich fürchte mich nicht. Und am Ende des Moduls sagt er, wahrscheinlich fürchte ich mich davor, dass andere denken, dass ich mich fürchte. Also jeder fürchtet sich vor irgendetwas. Noch eine andere Illustration. Sind hier irgendwelche Football-Fans zufällig da? Ja? Manu, welches Team? Komm, schieß los. Die Chiefs, ja klar, natürlich. Okay, kennt ihr diesen Moment? Vielleicht gibt es das beim Fußball auch, damit kenne ich mich zu schlecht aus. Wenn ein Heimspiel ist und dann gibt es beim Football manchmal, da wird ein Play gemacht und dann bleibt ein Spieler liegen. Und stellt euch mal vor, das ist der Quarterback. Was passiert im Stadion der Chiefs, wenn der Quarterback liegen bleibt? Versteht ihr, wie Begeisterung und Furcht zusammenhängen? Wenn ich mich für die Chiefs begeistere, dann habe ich Angst, wenn der Quarterback der Chiefs nicht weiterspielen kann. Und wenn du noch deine Bibel hast, dein 1. Samuel, dann kannst du genau das auch am Leben von Saul sehen. Jeder fürchtet etwas. In Kapitel 17, das kannst du mal aufschlagen, ist eine sehr bekannte Situation. 1. Samuel, Kapitel 17, Israel befindet sich im Krieg. Die zwei Lager, Philister, Israeliten, stehen sich gegenüber. Und dann kommt von den Philistern einer, der ist groß, sehr groß, ein guter Soldat. Und der fängt an, das Volk Israel zu verhöhnen und vor allem den Gott des Volkes Israels zu beleidigen. Und er sagt, schick mir einen, der eins gegen mich kämpfen müsste, gegen mich kämpft. Wer müsste eigentlich hingehen und gegen Goliath kämpfen? Was denkt ihr? Eigentlich wäre es Sauls Aufgabe. Ne? Er war nicht nur König, sondern auch ein Kopf größer als alle anderen. Er war eigentlich der Soldat, der kämpfen musste. Aber in Vers 11 steht, als Saul und ganz Israel diese Worte, das war so diese Beleidigung vom Philister, hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Saul, er fürchtet sich. Und dann kommt ein junger Mann namens David, und David ist ein Mensch, der sich nie vor irgendetwas fürchtet. Ich höre viel zu wenig Proteste. Wir haben doch eben geklärt, jeder fürchtet etwas, oder? Also, David ist nicht ein Mensch, der sich nicht fürchtet. Die Frage ist, was fürchtet David? Und ich möchte mal den nächsten Vers vorlesen. Stell dir die Frage, was fürchtet David? Auf jeden Fall nicht Goliath. In Vers 26 heißt es, da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn, und jetzt kommt die Begründung, wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene? Also, das heißt, er ist noch nicht mal ein Teil des Volkes Gottes, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Hört ihr die Gottesfurcht aus Davids Worten? David liebt Gott und deswegen fürchtet er sich, dass irgendjemand hier kommt und Gottes Namen verunehrt. Weil David Gott liebt, könnte man sagen, fürchtet er sich nicht, gegen Goliath zu kämpfen. Also Gott hat dich geschaffen, damit du dich für ihn begeistert und ihn fürchtest. Wie kommt es jetzt aber, dass wir Sklaven von Furcht werden? Und das Erste, was passiert, das ist ganz schleichend und in unserem Herzen. Das Erste, was passiert, ist, dass das Objekt im Herzen, für das wir uns begeistern, vertauscht wird. Und deswegen verändert sich auch das Objekt im Herzen, vor dem man sich fürchtet. Der Mensch begeistert sich jetzt nicht mehr für Gott, sondern für etwas anderes. Und die Bibel nennt das einen Götzen. Und jetzt fürchtet er nicht mehr, wenn Gottes Name verunehrt wird oder wenn die Sünde gegen Gott geht, sondern jetzt fürchtet er, wenn das, was er liebt, bedroht wird. Saul fürchtet sich nicht mehr vor Gott. Er hat keine Ehrfurcht mehr vor Gott, sondern, lass uns das zusammen rausfinden, 1. Samuel Kapitel 18, also nur ein Kapitel weiter, in Vers 12 lesen wir ganz unerwartete Worte, finde ich. Dort heißt es, und Saul fürchtete sich vor David. Habt ihr schon mal übrigens aus Angst vor einem Menschen ihn mit einem Speer abgeworfen? Genau das war hier passiert. Also gerade hatte Saul David mit einem Speer abgeworfen. Und dann steht, Saul fürchtet sich vor David. Warum fürchtet sich Saul vor David? Erinnert euch, Angst entsteht dort, wo etwas bedroht wird, das ich liebe. Also was bedroht David? Und wir müssen auch das nicht ausdenken, sondern nur ein paar Verse zurückschauen. Ab Vers 7, nach einem sehr erfolgreichen Kriegszug, laufen die Menschen durch die Stadt und singen Lieder. Und sie singen folgende Lieder. Die Frauen, Vers 7, rufen in Reigen, Saul hat Tausende geschlagen. Das ist doch eigentlich erstmal was Gutes. Aber dann kommt das, was Saul Angst macht, David aber seine Zehntausende. Da ergrimmte Saul sehr, er wird richtig zornig, und dieses Wort missfiel ihm, und er sprach, sie haben David Zehntausende gegeben und mir Tausende. Was soll das denn? Es fehlt ihm nur noch das Königreich, und von da an blickt Saul neidisch auf David. Also Saul ist es sehr wichtig, was die Menschen über ihn denken. Sein Ansehen und seine Macht bei den Menschen. Und David bedroht das. Und deswegen fürchtet er sich vor David. Seht ihr, wie Begeisterung für etwas, wie die Liebe zum Ansehen und zur Macht bei Saul mit Furcht Hand in Hand geht. Wenn David etwas bedroht, was Saul sehr, sehr wichtig ist, dann kommt automatisch die Furcht. Und auch bei Felix hat das früher angefangen. In der Seelsorge finden wir raus, dass Felix seine Kontrolle sehr, 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 sehr wichtig ist. Im Leben alles zu kontrollieren. Und das begann viel früher als seine Panikattacke. Und durch schwierige Phasen in seinem Leben, auch zum Beispiel in der Beziehung zu seiner Verlobten oder auch auf der Arbeit durch viel Stress, begann das, was er liebte, bedroht zu werden. Und dann kam die Furcht. Aber diese neue sündige Angst, die bleibt nicht nur im Herzen. Nichts, was im Herzen ist, bleibt nur im Herzen, sondern diese neue sündige Angst, sie beginnt mein Handeln zu bestimmen, auch Sauls Handeln zu bestimmen. Alles, was im Herzen ist, das habt ihr mit Jakob gesehen, das kommt nach außen. Und so beginnt die Angst, plötzlich meine Hände zu kontrollieren. Und die Angst beginnt, meine Füße zu lenken, sodass ich mal die Straßenseite wechsle, wenn ich irgendwas Bestimmtes sehe. Und die Angst beginnt, meinen Mund zu kontrollieren. Und die einen, die werden dann ganz still. Das sind so, nennen wir die Introvertierten. Und die anderen, die werden dann ganz laut und reden ganz viel. Aber beides aus Menschenfurcht. Und die Angst, die kontrolliert sogar irgendwann die Augen. Kennt ihr das? wenn so eine kleine Spinne plötzlich zu so einer Vogelspinne wird? Das macht die Angst, die kommt nach außen. Und wir sehen das sehr häufig bei Saul. Ich wusste gar nicht, welche Situation ich nehmen soll. Ich habe eine genommen aus Kapitel 15. Nein, wir könnten Kapitel 13 anschauen, wir könnten Kapitel später dann noch weiterschauen. Es gibt sehr viele. In Kapitel 15 gibt Gott Saul einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, vernichte alles, was du beim Feind findest, auch das gute Vieh. Aber Gott bestimmt ja nicht mehr Sauls Handeln, oder? Sein neuer Götze bestimmt Sauls Handeln. Er möchte Ansehen und er hat Angst, dieses Ansehen zu verlieren. Und was macht er also? Er gehorcht nicht mehr Gott, sondern er gehorcht seiner Angst. Er macht das nicht. Er tötet das gute Vieh nicht. Und dann kommt Samuel und er stellt ihn zur Rede. Und das Erste, was Saul antwortet, sind total lustige Ausreden. Erstmal sagt er, ja, das Volk hat das gemacht, so als wäre er jetzt überhaupt kein König mehr, als hätte er gar nichts mehr zu sagen. Als Zweites sagt er, oh, ich habe es verschont, um Gott zu opfern. Das ist einfach eine glatte Lüge. Gott bestimmt sein Handeln nicht mehr. Es geht ihm nicht um Gott, es geht ihm um seinen Götzen, um sein Ansehen. Und dann gibt er das auch im Vers 24, also wir sind gerade in Kapitel 15, 24, ganz offen zu. Er sagt, ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. Die Angst, die bestimmt, was Sauls Mund redet. Und nicht mehr die Angst oder die Ehrfurcht vor Gott, sondern die Angst, sein Ansehen zu verlieren. Und gelernt hat er leider immer noch nichts, weil ein paar Verse später, also Vers 30, sagt er, ja, ich habe gesündigt, nun aber ehre mich doch vor den Ältesten meines Volkes. Also was bestimmt sein Handeln immer noch? Immer noch der Wunsch, bei den Menschen gesehen zu werden. Und leider bleibt es auch nicht dabei, sondern, und das ist der letzte Schritt der Angst, die Angst versklavt den ganzen Menschen. Einschließlich der Emotionen und sogar der Physiologie, dem Körper. So dass man irgendwann mal zu diesen Bezeichnungen kommt, die wir als vielleicht Phobie kennen oder Panikattacken. Sündige Angst ist wie ein schimmeliges Toast. Kennt ihr das? Wenn der Toast drin bleibt, dann breitet er sich so schnell aus auf alle anderen. Und so ist sündige Angst. Sie wird gelernt, sie wird trainiert, sie wird automatisiert, bis der Mensch irgendwann mal automatisch und ohne Vorwarnung in diese Angst kommt und das Gefühl hat, er ist absolut machtlos, überhaupt irgendetwas zu machen. Dass Saul flach auf dem Boden liegt, starr vor Angst, das ist ein Ergebnis eines Lebens der Angst, der unbehandelten Angst. Von Jahren, von Jahrzehnten. Soll ich euch von einem Mann mit einer Briefkastenphobie erzählen? Klingt erstmal lustig, gell? Der hat seinen Briefkasten zu Hause abgemacht. Wenn er eine Straße lang geht und dann ist ein Briefkasten, dann wechselt er die Straßenseite. Und wenn er mal das nicht sieht, dass da ein Briefkasten ist und ganz nah dran vorbeigeht, dann kriegt er so ein Herzrasen, dass er fast ohnmächtig wird. Wie kam es dazu, dass diese Angst ihn so versklavt hat? Nun, es begann viel vorher mit einer Liebe zum Genuss. Also er hat sich viele Dinge gekauft, aber das führte zu Geldproblemen. Und dann bekam er einmal einen Brief und er hat ihn sehr, sehr erschreckt. Und der Brief war eine hohe Rechnung, die er nicht bezahlen konnte. Und den nächsten Brief, den er bekam, den macht er nur noch ganz langsam auf. Und das war eine Mahnung. Und den nächsten Brief, den er bekam, den macht er mit zittrigen Händen auf und das war eine Gerichtsvorladung. Und was denkt ihr, was er mit dem nächsten Brief machte? Er macht ihn gar nicht auf. Auch die nächsten 1000 Briefe nicht. Und hier sehen wir einen Mann, der Angst vor Briefkästen hat. Was soll das denn? Aber diese Angst, das sind Jahre, Jahrzehnte von Training. Er hat es gelernt, Angst zu haben. Und wisst ihr, was das Gute ist? Jetzt kommen wir gleich zum zweiten Teil. Das Gute ist, es gibt Hoffnung. Wenn du schaust, was die Bibel zum Thema Angst hat, was ich bisher gesagt habe, dann klingt das erstmal ein bisschen schlimmer als das, was die Welt uns oft erzählt. Weil die Bibel sagt, dass da ein Problem ist, in dir, im Herzen, das tiefer sitzt. Aber wisst ihr, was die Bibel allen anderen Ideen um Lichtjahre voraus hat? Sie hat eine Lösung für die Angst. Denn alles, was vertauscht ist, kann wieder zurückgetauscht werden. Und alles, was gelernt ist, das kann wieder verlernt werden. Und deswegen möchte ich zur Hoffnung kommen. Ich möchte uns mal auf die Frage antworten, wie entkommt man denn einer Sklaverei der Angst? Und ich möchte dir 5 Tools mitgeben, die du dafür brauchen wirst. Aber vorher eine kleine Bitte. Kannst du mir einen Gefallen tun? Hast du ein Handy oder einen Zettel, das du mal rausholen kannst und die Notiz-App aufmachen? Und so, dass es keiner sieht, also guck wirklich, das braucht keiner zu sehen. Kannst du ganz kurz aufschreiben in diese Notiz-App für dich, wovor du Angst hast? Weil ich wünsche mir, dass diese Tools, die ich dir gleich gebe, nicht einfach nur Theorie sind, sondern dass du deine konkrete Angst vor Augen hast, wenn ich dir diese Tools gebe. Hast du es aufgeschrieben? Willst du dieser Angst begegnen? Dann brauchst du 5 Tools und das erste Tool, was du brauchst, ist, ich gucke mal, ob ich es aufkriege, wenn was mit Jan, musst du mir gleich helfen. Da muss man auch den Erfinder fragen, was er sich dabei gedacht hat. Kannst du mal kurz aufmachen? Ja, danke. Ja, nicht die Schuld des Erfinders. Das erste, was du dafür brauchen wirst, ist, wenn ihr es seht, eine Lupe. Weil deine Aufgabe wird sein, deine Angst unter die Lupe zu nehmen und herauszufinden, was im Herzen sich hinter deiner Angst verbirgt. Ihr habt nicht vergessen, Angst entsteht dort, wo etwas bedroht wird, das ich liebe. Und die Frage, die du mit der Lupe herausfinden sollst, ist, wofür begeisterst du dich, wenn du Angst hast? Was liebst du, wenn du Angst hast? Erinnere dich daran, wann die Angst kommt. Schau mal auf dein Handy, was du aufgeschrieben hast. Wann kommt dir diese Angst? Wie reagierst du darauf? Was ist die Absicht deiner Reaktion? Was möchtest du beschützen? Bei Saul, da war es immer das Ansehen von Menschen, das er beschützen wollte, durch seine Reaktionen, durch seine ganzen Handlungen. Was ist es bei dir? Es ist wichtig, diese Analyse zu machen, um das Problem tiefgründig zu lösen. Also erstens brauchst du eine Lupe. Das zweite, und das ist das Wichtigste, du brauchst ein neues Herz. Und das ist kein richtiges Herz. Aber das Ding ist, ich kann dir auch gar kein neues Herz geben. Aber ich weiß, wer das kann. Gott kann dir ein neues Herz geben, das sich, wie du auch geschaffen bist, mit dem Ziel, mit dem Gott dich geschaffen hat, sich für ihn begeistert und ihn fürchtet. Die Bibel nennt das Buße. Wenn du Buße tun willst, dann kommst du zu Gott mit deiner Sünde und bittest ihn, dass er dir vergibt und dir diese Sünde nimmt. Und du bittest ihn, Herr, ich möchte kein Herz mehr haben, das das Ansehen der Menschen sucht. Ich möchte kein Herz mehr haben, das meine Kontrolle sucht. Ich möchte ein Herz haben, das sich für dich begeistert, das dich fürchtet. Und glaub mir, kein Gebet ist Gott lieber als das. Wenn du so zu Gott betest, dann verspricht er, die Bibel nennt das, ein Herz aus Stein wegzunehmen und dir ein Herz aus Fleisch zu geben. Das heißt, ein Herz, was sich für Gott begeistert. Und ohne dieses neue Herz werden dir die anderen Tools auch nicht viel bringen. Also du wirst es versuchen, aber das Wichtigste, was du brauchst, ist, dass Gott dir ein neues Herz gibt. Und die Bibel sagt, nur die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und wer ist die vollkommene Liebe? Es ist der Gott, der für dich auf die Welt gekommen ist, der genau wusste, mit welchen Ängsten du kämpfst und der nicht gesagt hat, das ist zu schlecht für mich. Nee, werd erstmal ein Stück weit selber damit klar und dann sterbe ich für dich. Nein, er hat gesagt, genau für den sterbe ich jetzt, damit er die Möglichkeit hat, ein neues Leben zu leben. Also dieses neue Herz, das brauchst du von Gott. Eine Lupe, ein neues Herz und selbst mit einem neuen Herzen wäre das ein bisschen dumm, unvorbereitet der Angst entgegenzutreten und deswegen brauchst du einen Schlachtplan. Als nächstes brauchst du einen Schlachtplan, wie du der Angst begegnen möchtest. Selbst David, gewappnet mit Gottesfurcht, der auf den Goliath zuläuft, selbst er bereitet sich vor und macht einen Plan, wie er dagegen kämpfen wird. Und ich liebe diese Momente in der Seelsorge, wenn wir uns mit dem Hilfesuchenden darauf vorbereiten, seine Angst zu konfrontieren. Dann entwickeln wir so einen richtigen Plan. Und für Felix könnte der Plan ungefähr so aussehen: Der Plan beginnt schon morgen früh, der beginnt nicht erst, wenn die Angst da ist, das wäre viel zu spät. Der Plan beginnt morgens früh und wir suchen zum Beispiel schon an der Seelsorge Bibelstellen aus, die über Gottesfurcht sprechen, über die Liebe Gottes zu Felix. Und diese Bibelstellen, die schreiben wir auf und die hat er parat, dass er sie morgens als erstes liest, wenn er aus dem Bett kommt. Und dann schreibt er jeden Morgen ein Gebet der Buße und der Dankbarkeit zu Gott auf. Auch das ist Teil des Schlachtplans. Und beim Frühstück, da sitzt er nicht einfach nur da und schaut YouTube, sondern er telefoniert. Er hat einen guten Freund, den er anrufen kann und ihm erzählen kann, wie es ihm gerade geht. Und sie beten zusammen. Das ist auch Teil des Plans. Und dann hat er auf Spotify schon vorher einige Playlists gespeichert von Liedern, die ihn ermutigen und von Biografien von Menschen, die Ähnliches erlebt haben. Vielleicht von Martin Luther, der auch mit Angst gekämpft hat. Also, und wenn er ins Auto steigt, dann drückt er als erstes auf Play und fängt diese Lieder an. Das ist Teil des Schlachtplans. Und dann, wenn es vielleicht ganz schlimm kommen sollte, dann weiß er, dass er anhalten kann und immer meine Nummer in seinem Handy hat. Die ist mit einem Link sofort gespeichert und er kann mich anrufen. Und wir haben mit ihm sogar Atemübungen trainiert, auch vorher, nicht erst, wenn die Angst kommt, dass er weiß, wie er den schlimmsten Anfall überstehen kann. Versteht ihr, was mit Schlachtplan gemeint ist? Sowas wirst du natürlich, je schlimmer du mit deiner Angst leidest, auch brauchen, damit du ihr weise begegnest, vorbereitet begegnest. Und das Letzte, was du brauchst, das ist hier, das sind Hanteln. Denn mit einer Schlacht ist es nicht getan. Du hast deine Angst lange trainiert. Du hast deine Angst lange gelernt. Und deswegen wirst du Hanteln brauchen, um deine Angst zu verlieren und stattdessen Gottesfurcht zu trainieren. Schaut mal, keiner steht im Fitnessstudio und macht einmal den hier und fragt sich, wo ist mein Bizeps? Nein, das dauert lange, das muss trainiert werden und genau so wirst du mit deiner Angst nach und nach lernen müssen, umzugehen. Und ich ermutige dich, feiere die kleinen Erfolge. Und lerne aus den Misserfolgen. Das bedeutet Training. Bleib dran, trainiere, erstelle Pläne und überarbeite diese Pläne und erstelle neue Pläne. Und irgendwann, weißt du, was irgendwann passieren wird? Du stehst vor dem Spiegel und du schaust dir deine geistlichen Muskeln an und du denkst, oh Mann, ich bin gewachsen. Ich kann den Situationen, die ich vor einem Jahr mir gar nicht vorstellen konnte, zu begegnen, denen kann ich jetzt begegnen. Das bedeutet Heiligung. Das macht Gott mit dir, solange du auf dieser Erde bist. Das bedeutet, wenn die Bibel sagt, übe dich, also trainiere dich in der Gottesfurcht. Und für das Letzte bräuchte ich zwei Freiwillige. Ich weiß, wenn was, nehme ich einfach meine Jungs aus Fulda. Aber möchten zwei Jungs einfach ganz kurz nach vorne kommen für eine Minute? Sehr gut, die Mutigen nach vorne. Das Letzte, was ich brauche auf diesem Weg, das letzte Tool, das sind Freunde. Deswegen habe ich euch nach vorne geholt. Dankeschön, ihr könnt euch wieder sitzen. Danke, dass ihr meine Freunde sein wollt. Und eigentlich könnte dieser Schritt an erster Stelle stehen oder an jeder Stelle stehen. Und Manu, du hast es genau so auch heute gesagt, wie wichtig das ist, eine Art von Unterstützung zu haben. Und es gibt viele Formen von Freundschaften. Es gibt einfach die Möglichkeit, eine offene, ehrliche Beziehung zu irgendjemandem zu haben. Man nennt es vielleicht auch Rechenschaftsbeziehung. Das heißt, du hast eine Person, die dich ehrlich fragt und die du ehrlich fragst, wie es im Kampf steht. Das ist eine Möglichkeit von Freundschaften. Es gibt die Möglichkeit einer Jüngerschaft. Also, dass man vielleicht in einer kleinen Gruppe oder sogar in einer Zweierschaft, dass man einfach nur mit einer Person zusammen die Bibel studiert. Das wäre eine gute Art, mit der Angst umzugehen. Oder es gibt die Möglichkeit von Seelsorge. Und ich glaube, je stärker die Angst ist, oder wenn du merkst, ich komme mit diesen Tools nicht so ganz klar, ich schaffe es einfach nicht, mit der Lupe mein Herz zu untersuchen, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass deine Angst einfach schon echt lange gelernt ist. Und dann würde ich dir erst recht empfehlen, suche dir einen Freund. Ich bin sicher, wenn du auf Jonathan oder auf Flo oder Nico oder Manu zugehst und sagst, ich hätte echt gerne mit dem jemanden, mit dem ich reden kann, dann haben sie ganz sicher einen Weg, wie das möglich ist. Ich weiß, dass eure Gemeinde da echt stark ist. Also Seelsorge ist auch eine gute Möglichkeit von Freundschaft, wenn du einfach merkst, ich komme nicht weiter. Oder vielleicht denkst du sogar, mir wird es helfen, dass jemand Außenstehendes mal sich meine Situation anhört. Dann kannst du auch gerne mir schreiben, mir einfach eine E-Mail schreiben oder mich heute noch ansprechen, bin noch lange da und sagen, hier, das ist meine Situation, ich möchte dir mal erzählen. Ich weiß, dass wenn du mit Angst kämpfst, gerade wenn du mit Angst kämpfst, ist es besonders schwierig, sich jemandem anzuvertrauen. Man hat Angst davor, das ist ja das Wesen des Problems. Aber der Vorteil ist, wenn du das schaffst, dann hast du eigentlich die erste Schlacht schon gewonnen. Du hast deine erste Angst überwunden. Und deswegen ermutige ich dich, mach das, bleib nicht alleine. Also nimm die Lupe, untersuche dein Herz, bitte Gott um ein neues Herz, ich heb das jetzt mal nicht hoch, mache einen Schlachtplan. Nimm die Hanteln und übe die Gottesfurcht, bis du geistliche Muskeln bekommst und bleibe dabei die ganze Zeit nicht alleine. Ihr Lieben, man könnte so viel noch zum Thema der Angst sagen. Eigentlich ist das ein Modul aus 4 Wochenenden. Aber ich hoffe, ich habe dich von 2 Dingen überzeugt. Erstens, so schlimm das Problem auch ist, die Bibel hat eine Lösung und eine Hoffnung. Und zweitens, dass du vielleicht selber weiterforschen willst in der Bibel. Und wenn ich das geschafft habe, dann war ich heute nicht umsonst da. Ich denke, wir haben noch ein bisschen Zeit, falls du noch eine Frage hast. Irgendwie eine konkrete Frage. Ich bin nicht ein sehr schlauer Mensch, aber vielleicht kann ich die eine oder andere Frage beantworten. Und wenn nicht, dann ist das eine sehr gute Frage. Ich glaube, es gibt Mikros, also du kannst einfach aufstehen oder dich kurz melden und dann eine Frage stellen, wenn du eine Frage hast. Das war entweder so gut oder so schlecht, dass ihr keine Fragen mehr habt. Nico.
Hast du ein Beispiel, wo eine Person mit Ängsten zu kämpfen hatte und wie der Prozess verlaufen ist und wie sie da rausgekommen ist? Wovon du erzählen dürftest auch.
Also ich habe mit Felix versucht, das so konkret wie möglich zu machen. Ich würde jetzt wahrscheinlich nicht in der Livestream-Übertragung tatsächlich die Details einer Person sagen, aber also so ähnlich, wie ich das mit Felix beschrieben habe, so ähnlich sieht das dann auch aus. Also dass man, und eigentlich sind das genau die Tools, die wir in der Seelsorge zusammen durchgehen, dass wir erst einmal eine Lupe nehmen und gucken, was verbirgt sich eigentlich hinter der Angst, dass wir dann, wenn wir genau verstanden haben, was im Herzen ist, bei Gott um ein neues Herz bitten, an den Stellen, wo wir merken, da ist noch was falsch. Das heißt ja nicht, dass das ganze Herz irgendwie verdorben ist. Bei einem Christen ist Gott durch seinen Heiligen Geist im Herzen schon drin, aber das heißt nicht, dass auch alles im Herzen sein ist. Deswegen, wir analysieren sozusagen die Stellen, die Momente, wo ich noch was anderes anbete als Gott. Und dann geht das Training los. Der Plan, so ähnlich wie ich ihn vorhin beschrieben habe, der wird dann jede Woche aufs Neue gemacht und angepasst und die kleinen Erfolge gefeiert und aus den Misserfolgen gelernt. Und ganz praktisch ist es so, dass selbst sehr starke Ängste, also Ängste, die, sage ich mal, sehr stark erlernt sind, das, was wir vielleicht als Phobien bezeichnen würden, dass die weniger werden mit der Zeit, wenn man an denen in dieser Art arbeitet und wenn man sich nicht einfach gewähren lässt wie ein schimmeliges Toast. Ich weiß nicht, ob das...
Hast du Tipps, wie man sich selber dann oder wie man seine Angst herausfinden kann, wie man dann das analysiert? So, meistens hat man ja nicht direkt vor Augen, so was das Problem jetzt genau ist, wie man da am besten so dran geht?
Das ist tatsächlich wirklich eine gute Frage, weil sehr häufig hat man eben nicht das Problem vor Augen. Ich würde sogar sagen, wenn die Angst wirklich stark ist, dann ist in 90% der Fällen weiß ich erstmal nicht, was ich eigentlich anbete, wenn ich Angst habe. Weil ich sehe nur dieses Monster, das Objekt der Angst. Die Grundidee ist, zu schauen, wie ihr mit Jakob beim letzten Mal gelernt habt, was die Frucht ist und von der Frucht in die Tiefe des Herzens zu der Wurzel zu gehen. Es gibt dafür, sage ich mal so, Werkzeuge, die wir in der Seelsorge verwenden, die eigentlich einfach nur aus fünf leichten Fragen bestehen. Und die lauten: Was war die Situation? Da beschreibt man meistens so die Situation, in der man die Angst bekommen hat. Wie hast du reagiert? Also was hast du gemacht? Wie hast du versucht, die Angst zu vermeiden? Was war deine Absicht mit der Reaktion? Da geht es schon ein bisschen in die Tiefe. Wie hast du das rechtfertigt, dass du so reagiert hast? Und am Ende ist dann so die alles entscheidende Frage: was beschützt du? Was ist dein Götze oder auch deine Begeisterung in diesem Moment? Also würde ich empfehlen, auf die Situationen zu achten, in denen du Angst hast, die immer wieder kommen, und auf die Reaktionen, die du in diesen Situationen zeigst. Und im Laufe der Zeit wird sich herauskristallisieren, also beim ersten Mal wird das ein bisschen schwierig sein, aber meistens hast du ja mehrere solcher Situationen. Was ist es, was du beschützt in diesem Moment? Und genau hier würde ich sagen, wenn du merkst, das ist echt schwierig, gerade bei der Lupe ist es gut, Freunde zu haben. Also irgendeine Art von Unterstützung. Wenn du das beim ersten Mal machst und die Angst vielleicht sehr, sehr fest ist, dann würde ich dir sagen, such doch irgendjemanden, mit dem du das einfach zusammen machen kannst, damit dein Herz dich nicht selber betrügt, weil das kann unser Herz leider auch. Würdest du sagen, dass das zumindest eine Richtung war?
Doch, doch. Ich muss noch weiter drüber nachdenken, aber doch, ich finde es schon ganz praktisch und okay. Hilfreich.
Gut. Wir hätten, glaube ich, noch Zeit für eine Frage. Also jetzt oder nie. Ja, Nico.
Genau, also ich muss erstmal überlegen, was ich fragen soll. Erstmal, also das Thema war richtig gut, aber es muss jemand, also muss nicht immer ein Aber sein. Aber ich glaube, was heißt die Waffe rüsten? Weißt du, also ich habe zum Beispiel das auch erlebt, wo ich vor ungefähr, ja, es war ja, ich bin auch nicht so lange im Glauben, aber vor ungefähr 2 Jahren habe ich richtig Panikattacken und ich hatte richtig Angst, wo ich teilweise, ich konnte mit niemandem reden. Mhm. Aber was heißt das eigentlich, diese Waffenrüstung, also was Gott uns versprochen hat?
Ja.
Ich finde das einfach ziemlich gut, dass du zum Beispiel gesagt hast, so, ja, mit dem Herz und dann die Lupe und so. Aber krass, die Waffenrüsten, die sind so praktisch, um den Feind zu besiegen, zu beseitigen. Weil wir kämpfen nicht gegen Fleisch, sondern wir kämpfen gegen Geisten. Das ist heftig. Also wir müssen kämpfen. Wie kann man das so praktisch so sagen? So.
Ja, also ich denke, ja. Super, vielen Dank. Die Waffenrüstung ist eins der besten Methoden, eins der besten Bibelstellen für die Erstellung eines Schlachtplans. Also genau an dieser Stelle, wenn wir die Angst konfrontieren wollen, würden wir solche Bibelschätze, solche Wahrheiten und Verheißungen nutzen, um den Glauben stärker zu machen. Also genau das würden wir machen. Vielen Dank. Gut beobachtet. Ja, danke schön. Ich bin noch da, wenn euch eine Frage einfällt oder wenn ihr die nicht so im ganzen Raum stellen wollt, dann könnt ihr die mir gerne noch später stellen.